Okay, 1. Mose 3. Ab jetzt wird spannend. Aber die Schlange war listiger als alle Tiere des Feldes, die Gott der Herr gemacht hatte. Und sie sprach zur Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ihr von keinem Baum im Garten essen dürft? Da sprach die Frau zur Schlange: Naja, von der Frucht der Bäume im Garten dürfen wir essen. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, da hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt's auch nicht an, damit ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau: Keineswegs werdet ihr sterben, sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, da werden euch die Augen geöffnet und ihr werdet sein wie Gott, ja? Und werdet erkennen, was gut und was böse ist. Und die Frau sah, dass von dem Baum gut zu essen wäre und dass er eine Lust für die Augen und ein begehrenswerter Baum wäre, weil er weise macht. Und sie nahm von seiner Frucht und aß, und sie gab davon auch ihrem Mann, der bei ihr war, und auch er aß. Ja. Kennen wir alle. Da ging's los. Aber musste da viel drüber nachdenken, so die letzten Wochen. Eigentlich ging es da gar nicht los, denn ich glaube, es ist der 1. Korintherbrief, wo Paulus sagt, wenn die Versuchung kommt, wer sich seinen Begierden dann hingibt, das führt dann zur Sünde und die Sünde schließlich zum Tod. Ne? Und man sieht, diese Begierde war schon in den Menschen da. Die Begierde hat nicht Satan eingepflanzt oder was auch immer, sondern die Lust, sich zu erheben, wichtiger zu sein als das, was einem zusteht, mehr zu sein, dieses innere Verlangen, groß zu sein und weise und mächtig, so wie Satan das hier sagt, ihr werdet sein wie Gott. Das war schon immer in den Menschen. Es war halt nur keine Versuchung da. Und das Gleiche spielt sich nochmal ab in den tausendjährigen Reich, nach den 7 Jahre Trübsal hier, wo da die Schlange Satan regiert, wo der Verführer dann weggesperrt wird, für 1000 Jahre, und Jesus hier regiert, 1000 Jahre lang, und es keine Versuchung gibt. Ne? Wo man meinen müsste, perfekte Regierung, perfekte Versorgung, gesellschaftlich alles super und keine Angst vor wilden Tieren oder Gift oder was auch immer. Ein Baum der Heilung ist da. Es ist einfach Sicherheit. Ne? Gott physisch, den du besuchen kannst. Es ist das, wo viele Christen denken, wenn sie das sich erarbeiten, dann können sie hier perfekt rumlaufen und alles wird perfekt sein. Aber du siehst, dann nach den 1000 Jahren wird der Kerker geöffnet und Satan darf noch mal raus. Ja. Doch da kommt die Schlange zu den Menschen und wird verführen. Und du siehst, selbst in diesem perfekten Umfeld, perfekt aufgewachsen, Kinder, die nie leiden mussten, wie wir es vorhin hatten, das Thema, aber da wird sich eine Masse gegen Jesus wieder richten und gegen ihn Krieg führen um sein Volk. Ja. Und dann rollt Gott alles zu, nimmt alles weg, was er erschaffen hat, und macht eine neue Erde, einen neuen Himmel, mit einem neuen Jerusalem, einen neuen Garten Eden, wo er selber wohnen wird, wo die Menschen hinkommen. Und da wird es keine Versuchung mehr geben. Aber ich denke, und davon bin ich in den letzten Jahren immer fest überzeugt, ich denke, wir werden trotzdem diese Begierde haben. Wir werden trotzdem noch wissen, was Sünde ist, was gut und falsch ist, weil wir haben von dieser Frucht gegessen und es bleibt die Erkenntnis von Gut und Böse. Das Wissen danach, dass ich zum Bösen fähig bin. Deswegen werden wir Gott auch preisen von Ewigkeit zu Ewigkeit, von Zeitalter zu Zeitalter, weil wir wissen, er ist unser Retter. Doch Gott war nicht überrascht, dass Adam und Eva von der Frucht essen, ne, denn es ist seine Gnade, diesen Baum da reinzusetzen, zu den Menschen zu sagen, ihr habt die freie Entscheidung, ne? Mir zu vertrauen und mit mir zu leben und mich als eure Autorität zu sehen als euren Vater, oder die Entscheidung, euch aufzulehnen und mich zu verlassen, was dieser Tod ist, ne, dieses geistliche Sterben. Es ist Gnade und auch Gott wusste bei der Entstehung, und wir haben das gesehen im Jakobus, hier das glaube ich, Jesus war bei der Gründung der Erde mit dabei. Durch ihn ist alles und ohne ihn wäre nichts, sagt Johannes. Und es ist halt so interessant zu sehen, dass Gott den Menschen macht und eine perfekte Welt, wo alles harmonisch ist, wo kein Versucher da ist, aber er weiß, dieser Mensch ist nicht vollkommen, ist nicht wie ich und wird es auch nie sein. Dieser Mensch wird sich aufbegehren und mich ablehnen. Und Gott hatte diesen perfekten Plan schon, bevor alles überhaupt losging. Und das Problem hier ist nicht, dass die Versuchung, die da kam zu dem Menschen, sondern das Problem ist das Herz des Menschen. Und dieses Unzufriedensein. Und ich denke, diese Zeit hier hat Gott uns auch geschenkt, so damit wir erkennen. Damit wir erkennen, dass wir nicht er sind. Damit wir erkennen, dass wir böse sind. Böse sein können. Paulus geht so weit, dass er sagt, in uns ist nichts Gutes und wir sind zu allem fähig. Jeder von uns. Von daher kannst du Gott dankbar sein für seine Gnade, wenn du nicht in allem versucht wirst. Wenn die Anfechtung, wie es im Jakobus 1 verspricht, bemessen ist und nicht zu stark, sondern einen Ausgang hat, wenn sie kommt. Und ich bin da Gott sehr dankbar, denn ich kann Adam und Eva nicht richten. Das konnte ich damals, als ich das erste Mal gelesen habe, nicht. Kann ich auch jetzt erst recht nicht, so weil ich weiß, ich hätte auch von dieser Frucht gegessen. Und hätte mich nicht wehren können. Ich bin kein besserer Mensch als mein Nächster. Wenn ich nicht so viel sündige oder nicht so viel Böses tue, dann liegt es nur daran, dass ich nicht so viel versucht werde. Und ich hatte meine gottlose Zeit, wo ich weiß, allein in meinen Gedanken, wozu ich fähig bin und welche Wege ich gegangen bin oder welche Wege ich vorhatte zu gehen, wenn nur die Tür sich geöffnet hätte. Ich bin Gott sehr dankbar dafür, dass er mich kennt, dass er dich kennt und dass er unsere Herzen, dass er genau weiß, wie er uns bewahrt. Und auch dass Gott verführt nicht zur Sünde, das steht ganz klar in Gottes Wort so, aber er lässt die Verführung zu, damit wir geprüft werden, damit wir selbst erkennen. Er kennt ja unsere Herzen, unsere Gedanken, unser Tun. Aber wir nicht. Und so können wir dankbar sein, irgendwie, wenn wir mal fallen oder wenn wir uns zum Bösen entscheiden oder wenn wir einen Weg gehen, was nicht nützlich oder zum Guten ist, weil Gott das zulässt, damit wir uns nicht erheben, sondern dass wir in diesem Level bleiben, ohne dich geht das nicht. Ich werde und ich kann nicht diese Person sein, auf die ich gucke. Ich kann nicht Christus werden. Mein Herz wird verwandelt zu ihm hin. Und doch weiß ich, obwohl ich so oft schon gefallen bin und Buße getan habe und der Schlange geglaubt habe oder mein Fleisch, das ist ja nicht immer Satan, der mein Feind ist, die innenwohnende Sünde, ne? Der alte Mensch, ich weiß, dass ich mich immer wieder mit ihm auseinandersetzen muss. Und Adam und Eva sitzen hier und das Interessante ist, die Schlange kommt zuerst zur Frau. Die meisten Ausleger, die ich gelesen habe, sagen, ja, weil die Frau das schwächere Teil ist, ne, und der Mann da ist, um sie zu beschützen. Da will ich nicht drüber reden, weil das für mich so jetzt keinen Sinn macht. Aber die Konstellation hier ist der Beginn des Fluchs, der noch kommt. In den nächsten Kapitel, der Mann ist dafür da, voranzugehen, die Frau zu beschützen. Das war auch im Garten Eden schon so. Die Frau ist ihm zur Hilfe gegeben, weil er es alleine nicht packt. Aber seine Verantwortung ist, der Mann zu sein, so der Leiter zu sein, der Hirte zu sein, sein Leben darauf auszurichten, was für sie am besten ist. Ja. Im Neuen Testament steht viel dazu. So, der Mann soll seine Frau lieben, wie Jesus die Gemeinde liebt. Ja, und Jesus ist nicht gekommen, um zu herrschen, sondern um zu dienen. So, wenn du der Große sein willst, dann musst du erstmal der Kleinste sein. Ja. Die Liebe ordnet sich untereinander über, so dass man auf einer Ebene ist. Auch in der Gemeinde, aber auch in der Ehe. Ne? Es gibt kein wichtiger und weniger wichtig. Kein größer oder kleiner. Das gab es noch nie in Gottes Ordnung. Das gab es auch noch nie in der Ehe. Es gibt nur Verantwortungen, die verteilt sind. Aufgaben, eine Ordnung, die Gott gegeben hat, damit alles funktioniert und keiner zu kurz kommt. Und da bin ich Christus dankbar, denn er hat uns das in seinem Wort offenbart. Was diese Ordnung Gottes ist, was Liebe ist, was Verantwortung zu tragen bedeutet, ja, zu leiten und voranzugehen. Ja, erstmal selber das gute Zeugnis zu sein. Und so ist Adam, weil hier steht am Ende, denn Adam, der Mann, der war bei ihr die ganze Zeit. Ja. Und er hat seine Verantwortung nicht erfüllt. Denn er hätte der sein müssen, der kommt zu Eva und sagt, Eva, nein, das ist nicht gut, lassen wir's. Wir gehen weg von dieser Schlange. Und du kannst es sehen, dass dieses Verlangen schon da war im Vers 3 am Ende. Aber von der Frucht des Baumes, der in der Mitte des Gartens ist, hat Gott gesagt, esst nicht davon und rührt's nicht an, damit ihr nicht sterbt. Das hat Gott aber nicht gesagt. Das hat man letzte Woche in Kapitel 2, Vers 15. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen, setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und Gott, der Herr, gebot dem Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen, aber vom Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen sollst du nicht essen. Denn an dem Tag, da du davon isst, musst du gewisslich sterben. Also haben Adam und Eva sich haben das gemacht, was wir Christen auch tun. Wir haben das Gebot Gottes genommen und haben noch einen Zaun drumherum gebaut, ein extra Gebot dazu. Ne? Weil Adam und Eva daraus gemacht haben, ja, davon dürfen wir nicht essen und wir dürfen es noch nicht mal anrühren. Das heißt, sie haben gerade einen Bogen gemacht um diesen Baum. Und dann scheint auch gleich dann ein Bogen um den Baum des ewigen Lebens. Wo Gott dann sagt, so, ja, die schmeißen wir jetzt lieber mal raus aus Garten Eden, nicht, dass die noch von den Bäumen essen, dass sie ewig leben, so wie wir. Ne? Und wo du sehen kannst, dieser Konflikt, der war schon da. Da ist nicht Satan der Schuldige, sondern unser Herz. Und ich bin Gott dankbar, dass er trotz diesem wunderbaren Friedens und dieser wundervollen Umgebung uns die Möglichkeit gegeben hat, zu erkennen. Und er wusste, dass wir von diesem Baum naschen. Er wusste, dass wir zu dem Punkt kommen, wo es uns nicht mehr reicht, einfach nur da zu sein und dankbar zu sein, sondern wo wir mehr wollen. Ja. Und ich denke, das ist eins der Riesenprobleme von uns Christen. Oder es kann eins der riesengrößten Probleme werden, wenn wir nicht zu der Demut kommen, und zu der Selbsterkenntnis, dass Versuchung da bleibt. Und gerade die, die sehr eifrig sind in Gottes Wort und in seinem Geist und im Wandel, das sind oft die, die sich Gesetze um Gesetze bauen, um sauber zu bleiben und beschützt, was jetzt nicht unbedingt schlecht ist, aber es sind oft auch die, die sich im Endeffekt von Gott immer mehr entfernen, wie die Pharisäer und die Schriftgelehrten damals, aber auch manche Jünger von Jesu, aber die sich im Endeffekt mehr und mehr entfernen von dem, was Gott will. Und das Leben führen, nicht mehr, zwar nicht mehr von dieser Welt zu sein, aber sie probieren, dass sie auch nicht mehr in dieser Welt sind. Und das hat Gott nie gesagt und nie gewollt. Wir sind hier, der Verführer ist da, unser Herz ist schlecht, und wir kommen da nicht drum rum. Die Versuchung wartet um die Ecke oder ist schon hier. Ne? Ich als Mann werde nie drum herum kommen und du als Frau auch nicht, deinen Nächsten nicht zu begehren. Weil der kommt. so ein schöner Mann oder so ein interessanter Mann. Da kommt so eine schöne Frau oder so eine interessante Frau so, und deine Augen begehren. Die Sache ist, davor kann ich nicht wegrennen. Das passiert, das ist da. Und ich weiß, dieses Begehren ist in mir und Punkt. So, das kann ich mir noch so einreden, wegzubeten. Schon kommt die nächste Frau. So, ne? Aber die Sache ist, das mache ich mit meiner Begierde, da ich weiß, dass sie da ist. Und da ist eben der Punkt dann, ich gucke kein zweites Mal hin. Ich denke nicht ein zweites Mal drüber nach, wie es wäre. Oder was wäre, wenn. Sondern ich merke, die Begierde, die Lust ist da in meinen Augen und in meinem Kopf so, und ich sage, nein, diese Begierde gebe ich mich nicht hin, denn das ist nicht gut. Und das ist eine Sache, wo ich Adam und Eva nicht richten kann. Weil die absolut nicht anders konnten. Das ist das erste Mal überhaupt, dass sie in diesen Konflikt kommen, bewusst. Sich zu entscheiden für Gutes. Und sie hatten auch noch keine Erkenntnis, was ist denn nicht gut. Und ich denke, Eva hat das auch nicht als Aufbegehren getan. Gott gegenüber, vielleicht auch gar nicht so bös gemeint, sondern sie hat einfach jemandem vertraut und zugehört, der zu klug war. Aber doch hört die Geschichte ja nicht auf. Da wurde ihnen beiden die Augen geöffnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schürze. Habe ich noch nie verstanden. Ich habe heute noch mal ex so lange drüber nachgedacht, auch die letzten Wochen und so, und ich verstehe es immer noch nicht, diese Nacktheit. Kann ja nicht böse sein, nackt zu sein, sonst hätte Gott das ja, hätte ihnen ja Sachen gegeben. Ich denke, hier fehlten Informationen, die einfach nicht übertragen wurde. Warum diese Nacktheit auf einmal Sünde war und Scham hervorbrachte. Ja, weil Gott hat ja gesagt, seid gesegnet und vermehrt euch. Also dieses sexuelle Ding war von Gott schon gegeben, ne? Und in Ordnung. So, wie es in der Ehe halt auch gut ist. Ne? Da ist nichts Unreines dran, aber irgendwas muss da passiert sein, dass diese Nacktheit sie beschämt hat auf einmal. Ne? Und ich habe natürlich auch ein paar Ideen, aber ich habe mich entschieden, ich lasse das, weil es steht nicht da. Ne? Aber jetzt ist diese Scham halt da. Ne? Und das Interessante fand ich so, diese Scham ist nicht, dass sie von der Frucht gegessen haben, sondern ihre Scham ist, dass sie erkannt haben, sie sind nackt. Also sie haben sich noch nicht dafür geschämt, sodass sie ungehorsam waren und sich gegen Gott aufgelehnt haben und was getan haben, was er verboten hat, sondern ihr Problem gerade, wo sie das erste Mal in Konflikt kommen mit Gut und Schlecht, ist halt diese Nacktheit. Ne? Und sie kommen und versuchen sich diese Scham zu bedecken. Und es ist halt lustig, weil wir Menschen sind halt nicht fähig, unsere Schuld, unsere Scham zu bedecken, so dass sie gerecht wird. Ne? Diese Feigenblätter jucken schrecklich. Die kratzen. Also diese Blätter haben, was eigentlich verdeckt werden soll, so dass es verschwindet, so hat es eigentlich nur noch schlimmer gemacht. Ne? Und so ist es auch für uns, unabhängig von Christus und seiner Vergebung, wenn wir nicht mit ihm bekleidet werden, mit dem Gewand, das er uns gibt, sein Opfer annehmen, wir schaffen es nicht, unsere Scham zu bedecken, um gerecht zu werden. Ne? Wir machen es schlimmer. Und ich kenne den gottlosen Weg, den ich hatte. Ne? Ich habe von Jesus erst mit 20 das erste Mal richtig gehört. Und davor hatte ich ein sehr wildes und freies Leben. Ne? Und da war viel, was ich versucht habe zu bedecken mit guten Werken oder mit Gedankengängen, die das würde richtig stellen oder mir ein gutes, besseres Gefühl geben oder ne? Aber diese Sünde ist gewachsen und dieser Schmerz, dieser Tod, diese Ungerechtigkeit und Gottesfernheit, und diese Wunden wurden tiefer und schlimmer. Ne? Wir können uns nicht gerecht machen. Und auch das sollen Adam und Eva hier lernen, ne? Also, lass uns weiterlesen. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott der Herr dem Menschen und sprach: Hey, wo bist du? Und er antwortete: Ich hörte deine Stimme im Garten und ich fürchtete mich, denn ich bin nackt. Darum habe ich mich verborgen. Da sprach er: Ja, wer hat dir denn gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du sollst davon nicht essen? Da antwortet der Mensch: Ja, die Frau, die du mir da zur Seite gegeben hast, ja, die gab mir von dem Baum und ich aß. Ja. Da sprach der Herr zu der Frau: Warum hast du das getan? Die Frau antwortete: Ja, die Schlange, die hat mich verführt, da habe ich gegessen. Da sprach Gott der Herr zur Schlange, kommt noch, ne? Und da zeigt sich halt das wahre Problem in der ganzen Geschichte. Nicht unbedingt dieser Ungehorsam, die Frucht zu essen, was aber zum Tod führte, aber dieses Problem, seine Schuld, seinen eigenen Fehler zu verstecken, zu verheimlichen. Und wie gesagt, man kann das durch Lügen auch tun. Ja, du bist schuld, Gott. Du hast mir da die Frau gegeben, die hat mich verführt. Und die Frau ist schuld. Die hat mir den Apfel ja da gereicht. Kann ich ja nicht dafür. Nee, 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 die Schlange ist schuld. So, ohne die wäre das alles nie passiert. Und so ist dann ein Herz, was unbußfertig ist. Und wir wissen aus dem Alten, aber besonders aus dem Neuen Testament, die Sünde herrscht und ist da. Die Schuld von uns ist da und beständig. Und die hat Konsequenzen, die werden wir gleich sehen. Aber Gott kann niemanden vergeben, der nicht mit aufrichtigem Herzen vor ihm kommt und umdreht und seine Schuld gesteht. Und für den bezahlt wird. Denn diese Schuld hat Kosten. Jede Sünde hat Kosten. Jede Übertretung, die ich tue, hat Konsequenzen, die mich was kosten. Und oft bekomme ich das nicht mit. Und manchmal bekomme ich es mit, diese Konsequenzen. Aber da bin ich fest überzeugt, was wir aussehen, das werden wir ernten. Und wenn es nur eine Lüge ist, zu meiner Frau eine Unwahrheit, oder wenn es Faulheit ist oder Unzucht oder irgendeine andere Verführung, der ich mich hingebe, irgendeine Begierde oder Lust, in der ich mich hingebe, es hat eine Konsequenz. Und auch wenn es nur die Konsequenz ist, was ich bezahlen muss, dass ich beim nächsten Mal viel schneller versucht werde. Gerade bei Männern habe ich oft seelsorgerisches Gespräch, und das ist immer die gleiche Geschichte. Sie leben sauber und ohne Unzucht. Dann kommt dieses eine Bild und sie gehen hinterher mit ihrem Gedanken. Ne? Aber das führt noch nicht zum Porno. Aber dann kommt der nächste Gedanke, den man füttert. Ne? Und die nächste Lust. Und dann sucht man die nächsten Bilder, bis man irgendwann wieder gefallen ist. Ne? Dann Buße tut, und dann wieder sauber ist, bis man sich wieder hingibt mit der ersten Konsequenz. Ne? Und so ist es halt, jede Entscheidung, die wir treffen, hat Konsequenzen. Entweder zum Segen oder zum Fluch. Und so kann Gott hier auch nicht vergeben. Mich würde echt interessieren, was passiert wäre, wenn Adam und Eva dagestanden hätten, hätten sich an die Brust gefasst und hätten gesagt: So, Gott, wir haben genau das Gegenteil gemacht von dem, was du gesagt hast. Tut mir leid, wir wollen das nicht. Wir waren dumm, meine Schuld. Gott ist gnädig, aber es ist halt nicht passiert. Ne? Weil der Mensch fängt an zu lernen aus seinen Fehlern. Und da bin ich dankbar. So sehr dankbar für die Bibel. So dass, als ich mich bekehrt habe, seitdem sehne ich mich nach Heiligung. Und ich sehne mich nach Frömmigkeit. Ich sehne mich danach, gut zu sein und Licht zu sein, das Richtige zu tun. Allerdings sehe ich auch diesen anderen Teil. So ein von mir, der sich wehrt dagegen. Und der das überhaupt nicht mag. Und Und ich bin Gott so dankbar in seinem Wort, dass er halt so barmherzig ist und mir das sagt, dass er auch nicht von mir erwartet, dass ich Christus bin. Sondern dass gerade weil er weiß, dass ich es nicht bin, er als Christus gekommen ist. Was wir müssen unsere Buße leben und in Buße bleiben, das ist die Sache, die uns Gnade dann bringt. Ich finde es erschreckend, dass gerade heute zum Beispiel der Mensch, auch der Christ, so unbußfertig wird, immer mehr. Es gibt immer mehr Christen, die können mit Kritik nicht mehr umgehen. Das ist eine Sache, wo du reinsprichst und sagst so, hey, das ist nicht Weisheit oder von oben, das ist nicht der beste Weg oder der richtige Weg. Lass uns mal drüber reden. Oder ich werde für dich beten. Oder bete du mal drüber und denk mal nach, wo sofort halt dieses Herz kommt, aber das. So. Das ist eine Sache, wo Christus uns warnt und wo uns immer wieder hinführt, dass wir zu dem Herz werden, das weich ist. So, und das nicht dasteht wie der Pharisäer und sich lobt, sondern dass da kniet wie der Zöllner, der zugibt, wer er ist und was er ist. Jesus hat gesagt, wer von den beiden ist der Gerechte? Es war nicht der, der so viel Gutes tut und so viel Böses nicht macht. Es war der ehrlich ist und der sagt, Gott, ich brauche mir, bitte vergib mir. Bitte rette du mich und halte mich. Das ist das Herz, was wir für unsere Nächsten haben sollten, für unsere Brüder und Schwestern. Dass wir für unsere Kinder und für unsere Frauen oder Männer haben sollten, für den schlechten Chef, der nur ausnimmt oder die Angestellten, die zu viel lästern oder für wen auch immer. So ein, ne, das Herz für die Regierung und für unsere Nachbarschaft hier. So ein Herz, das nicht alle Splitter betrachtet beschreibt, sondern ein Herz, das selbst gebrochen ist und weiß, okay, ich bin selbst auf diese Gnade angewiesen. So ein, ich kann mich selbst nicht retten. Heute bin ich heilig und morgen tue ich die Sünde wieder. So ein, ich schaffe es nicht, heiliger und heiliger zu werden, sondern ich bin beständig dieser Mensch, der fällt oder läuft. So ein, und ich bin Gott so dankbar für Christus, dass diese Gnade da ist. Und er mich rettet immer noch und mich hält. So ein, aber das ist diese Gnade, die wir auch anderen gegenüber bringen müssen. Ja, seid barmherzig, weil ich barmherzig bin. Seid gnädig, weil ich gnädig bin. Seid heilig, weil ich heilig bin. So ein, aber auch dem Nächsten gegenüber. Ne? Und das ist schwer. Zuzugestehen, okay, der andere hat auch keinen Plan, was richtig und falsch ist. Aber ich auch nicht. Ne? Jetzt sind so viele tausende Jahre vergangen. Laut der Bibelforscher 6000. Seit dem Fall hier. Und wir wissen immer noch nicht und können immer noch nicht unterscheiden, was gut und was böse ist. Im Allgemeinen schon, weil wir die Bibel haben und ein paar Sprüche, wo wir wissen, so denkt Gott in der Situation, aber im Allgemeinen, im Alltag, ist es uns immer noch verborgen, weil wir nicht wie Gott sind. Und wenn eins rauskommt, ist bei diesem Sündenfall, wir werden nie wie Gott sein. Ich glaube, wir werden in der Ewigkeit nicht wie Gott sein, sondern wir werden die Schöpfung sein, die aber Gott preist, ohne Sünde, weil die Versuchung nicht mehr da ist. Aber wir werden wissen, wer wir sind. Und zu was wir fähig sind. Ja, der andere ist schuld, Gott. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange. Und jetzt kommen die Konsequenzen der Sünde. Weil du dies getan hast, so sollst du verflucht sein, mehr als alles Vieh und mehr als alle Tiere des Feldes. Auf deinem Bauch sollst du kriechen, Staub sollst du fressen dein Leben lang. Und ich will Feindschaft setzen zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Samen und ihren Samen. Er wird dir den Kopf zertreten und du wirst ihn in die Ferse stechen. Hier kommt die erste prophetische Verheißung auf Christus hin. Das ist Gottes Gnade in der ganzen Situation. Der Mensch ist da und ist nicht willig, Buße zu tun, weil er nicht erkennt seine eigene Schuld oder es nicht akzeptieren kann. So ein, Also noch respektloser eigentlich als nur zu sündigen. Ne? Sogar Gott die Schuld zu geben im Endeffekt, so, weil er hat Eva gebracht. Ne? Aber trotzdem steht Gott halt da und er muss richten, weil er gerecht richtet und ein Richter ist. Ja. Und er muss Recht sprechen, und den Menschen aufzeigen, dass er nicht machen kann, wie er will, sondern das alles, was produziert, was er macht, ne, und Folgen hat. Und er kommt und er sagt, du wirst Feindschaft haben, Satan, mit den Menschen, mit den Samen, mit den Kindern, die kommen aus Eva. Aber ich werde Rettung bringen. Und es wird jemand kommen aus diesen Samen. Es wird ein Mensch sein, und der wird dich besiegen und dir in den Kopf zertreten. Ja. Und unser Christus hat es gebracht. Und das ist eine Sache, die für mich nicht langweilig wird, darüber nachzudenken, zu erzählen. Weißt du, dass die Sünde besiegt ist? Dass dieser Tod, der jetzt hier folgt, dieser geistliche Tod, besiegt ist? Dass Christus zwar gestochen wurde am Kreuz, aber dass trotzdem Christus mit diesem Tod am Kreuz und mit dieser Auferstehung Satan entmachtet hat. Jetzt ist Christus der, der die Schriftrolle besitzt, in der Offenbarung. Und er ist der, der das Recht hat, diese Siegel zu brechen und die Menschen und das, was Gott gemacht hat, zurückzufordern. Und er ist der Herr aller Herren und der Könige. Und er ist der, der zu uns kommt und sagt, zu jeder Zeit, egal wann, wenn ihr euch erinnert, also wenn ihr es braucht, dann kommt zusammen und nehmt den Kelch und isst das Brot. Und freut euch dran, erinnert euch dran, dass bezahlt ist. Es ist mein Blut, meine Gerechtigkeit. Es ist mein Leib. Es ist mein Leben und Weg, den ich gegangen bin. Meine Existenz. Und ich habe euch frei gemacht, denn zur Freiheit seid berufen. Das ist eine Sache, wo ich Gott einfach nur danken kann, dass selbst in dieser Dunkelheit hier und selbst in meiner Dunkelheit, in der ich manchmal bin, er trotzdem kommt und Licht spricht. Wir alle so viele Verheißungen von ihm durch sein Wort haben, an die wir uns festhalten können, egal wie aussichtslos irgendwas scheint. Er ist der, der alles zum Guten wirkt für uns und das war damals so und das wird auch in Ewigkeit so bleiben. Er kommt zur Frau und sprach, ja, ich will die Mühen deiner Schwangerschaft sehr groß machen. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und dein Verlangen wird auf den Mann gerichtet sein. Er aber soll über dich herrschen. Auch das ist ein Fluch, der existent ist. Das unter Schmerzen gebären. Aber vor allem der zweite Teil, was aber vorher schon sichtlich war, weil Adam war der, der auf Eva hätte aufpassen sollen. Hat er aber nicht. Das war damals schon ein fauler Sack. Und Eva war die, die ihm helfen sollte, aber ihm helfen. Und hatte auch damals schon das Herz, ich weiß, wo es lang geht. Und du Trottel folgst mir eh und machst, was ich will. Und jetzt kommt Gott halt mit dem Fluch und stellt es als Gesetz hin, wo der Mensch Fluch oder Segen finden kann, wenn er sich an die Ordnung hält. Und dieser Fluch herrscht und ist lauter denn je. Ne? Die Frau hat das Verlangen zu herrschen und zu bestimmen, weil sie es kann. Viel besser als der Mann. Ne? Aber der Mann ist der seinen faulen Sack bewegen muss und vorangehen soll als Vorbild, und gerecht richten soll und leiten soll, so wie er es gern geleitet werden möchte. Und das kannst du in jeder Ehe und in jeder Beziehung finden. Und auch heute noch dieses Problem mit dieser Rolle, ne, wo ich aber im Neuen Testament lese, weil es so klar erklärt ist und ich sehe, das ist eine wunderschöne Ordnung, die Gott da gibt. Das ist ein Fluch, aber wer sich dran hält, erlebt einen absoluten Segen und Frieden. Eine Frau, die einen guten Mann hat, dem sie vertrauen kann im Geist, ist eine gesegnete Frau. Und ein Mann, der eine gute Frau hat, die im Geist ist, und Gott als Kopf hat, ist ein gesegneter Mann. Ne? Da wird kein Mann, der im Geist ist, über seine Familie herrschen, und sich bedienen lassen über sein Recht hinaus irgendwas fordern, was ihm nicht zusteht. Sondern er wird seine Frau so gegenübertreten und so lieben, wie es Jesus gemacht hat. Und das ist auch keine Frau, die sich duckt und kocht und wäscht und keine Meinung haben darf, sondern es ist wie in der Gemeinde Jesu, die die Braut Jesu ist. Jeder achtet den anderen höher als sich selbst. Und so finden wir uns auf einer Ebene. Jeder nehme die Position ein, die er bekommen hat von Gott, aber in Demut. Mit dem Blick, dass es klein macht und nicht groß, sondern dass es den anderen erhebt. Und wenn da Schwachheit ist, dann ordne ich mich als Starker diese Schwachheit unter, und fordere nicht Stärke bei dem, der es nicht sein kann. Ich kann das verstehen, so dass die Emanzipation wächst. Und wenn das Café offen ist, höre ich sehr viel davon, gerade bei den Studentinnen, weil die gerade in dem Alter sind, wo sie sich selbst finden. Kann die Unterdrückung und die Wut daraus, die war, absolut nachvollziehen. Ne, ich kenne das von meiner Familie noch, von meinen Großeltern, von meinen Eltern, wo ich sage, das ist nicht gerecht und nicht gut. Allerdings sehe ich die Frauen, die jetzt herrschen, sich nicht mehr unterdrücken lassen, sehe aber, dass sie das gleiche Herz haben wie der Mann und jetzt anfangen, die Männer zu unterdrücken, auf gleiche Weise. Es ist nicht gut. Ne? Es bringt keine Frucht. Das ist dieser Tod, von dem Gott sprach, und wo Jesus uns wieder Leben geschenkt hat. Zurückzukommen zu der Ordnung, die gesund ist. Adam und Eva waren auf gleicher Ebene in ihrer ersten Zeit. Das hast du gesehen, wo der Mann seiner Frau ihren Namen gibt, ihren ersten. Ja, das ist nicht Eva, sondern Männin. Und so sind sie gewandelt, als ein Leib. Ja, so Hand in Hand. Zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren, dein Leben lang. Dorn und Disteln soll er tragen, und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du jetzt dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Denn du bist Staub und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Der Fluch ist nicht die Arbeit, das haben wir gesehen. Adam und Eva hatten Arbeit. In Vers 15, Gott setzte ihnen in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Und das andere ist, also das war der erste Job, Gärtner. Und das ist eine Menge Arbeit. Ne? Der zweite Job war, benenne die Tiere, die du siehst. Gib ihnen Namen. Sei Wissenschaftler. Ne? Zoologe. Mach dir Gedanken über das, was ich erschaffen habe, und beobachte, sodass du zur Erkenntnis kommst. Das Ding war nur, in diesem Garten konntest du einfach nehmen. Ne? Und der Mensch ist gemacht, um zu tun. Und du kannst es beobachten, gerade seit den Zeiten in Deutschland zumindest, wo es möglich ist, nicht zu arbeiten und trotzdem zu leben, sich zu ernähren, Miete zu haben, Unterhaltung und Spaß und was auch immer, auch wenn man nicht reich wird, aber man kann existieren, ohne zu arbeiten. Und du kannst sehen, in den letzten Jahrzehnten, wie der Mensch aber verfällt. Ja, und wie ungesund das ist für einen Menschen, keine Aufgabe zu haben, nichts zu tun. Selbst wenn die Versorgung da ist und alles, aber wir brauchen das. Das liegt an unserer Schöpfung, an unserer Geschichte im Garten Eden schon, wo Gott kommt und auch das weiß und sagt so: Du mach das. Ich will nicht, dass du den ganzen Tag faul unterm Baum sitzt und dir die Früchte reichen lässt von Eva, so, sondern mach was. Ja. So, und wenn du zu müde bist oder deine Arbeit mit der Hand fertig ist, dann mach was mit deinem Kopf und denk ein bisschen nach. Ja. Aber mach was Nützliches, weil das tut dir gut. Ja. Also dieser Fluch hier ist nicht die Arbeit, sondern der Fluch ist jetzt, das Umzuexistieren, erschwabetzt. Er sich ritzt und schneidet und piekst, dass er warten muss, weil jetzt muss er erstmal das Feld bestellen, dann muss er das aussehen und dann muss er warten, bis es wächst und dann muss er ernten, was eine Menge Arbeit ist und dann reinigen und trennen, ne, von dem, was man essen will und was man nicht braucht, und dann kann er essen. Ist eine Sache, wo der Mensch jetzt vertrauen muss auf Gott, dass er Regen schenkt und oder Segen gibt, so dass alles wächst und kein Ungeziefer kommt oder was auch immer. Man nicht krank ist und nicht arbeiten kann. Ne? Gott sagt, ab jetzt kümmerst du dich, musst du dich selbst versorgen. Und das wird Arbeit. Ne? Aber auch da kann ich sehen, das ist ein Fluch, weil es gibt nicht viele Menschen, die sagen: Mein Job ist, erfüllt mich absolut in allen Bereichen. Das ist ein absoluter Traum, in dem ich lebe. Ne? Sondern die meisten Menschen arbeiten und freuen sich aufs Wochenende. Ne? Und es kommt so ein langsames Unbehagen, je näher der Montag wieder kommt. Ne? Oder wann auch immer man anfängt zu arbeiten. Aber ich liebe das. Zu sehen, wer aber diesen Fluch akzeptiert als in Ordnung, der findet Frieden und Segen. Selbst der, der seine Arbeit hasst, ist gesegnet und herausgefordert und verändert zum Guten. Ja. Denn am Ende des Tages kommst du zur Ruhe und isst und fühlst dich gesättigt. Ganz anders als wie im Lockdown, wo du dann vielleicht die ganze Zeit nur vor YouTube oder Facebook oder was auch immer machst, ne, und dich abends dann ins Bett berieselt, so ein Kopf mit so vielen Stimmen und du einfach nur denkst so, pff, so, ne. Ich gehe lieber mit Schmerzen und müde ins Bett, aber total glücklich, weil ich weiß, es hat Sinn gemacht. Ne. Das, was Gutes ist, was ich da tue. Ne. Und Adam gab seiner Frau den Namen Eva. Jetzt kriegt sie einen zweiten Namen. Ja. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen. Und Gott der Herr machte Adam und seiner Frau Kleider aus Fell und bekleidete sie. Und Gott der Herr sprach: Siehe, der Mensch ist geworden wie unser einer, indem er erkennt, was gut und böse ist. Nun aber, dass er nicht seine Hand ausstrecke und vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, so schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden, damit er den Erdboden bearbeitet, von dem er genommen war. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes und den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Und auch das ist ein wundervolles Bild für Christus. Gott kommt zum Menschen und der Mensch muss was lernen. Damit meine Schuld, meine Begierde, meine Lust, der ich mich hingebe habe, meine Gottlosigkeit, mein Hochmut, damit diese Schuld bedeckt ist, sodass ich ohne Sünde bin, ohne Schuld wieder, im Guten. Muss was Unschuldiges muss dafür sein Leben geben. Das ist der erste Tod, den die Welt sieht. Das ist Gott, der tötet. Seine eigene Schöpfung. Und diese Schuld oder diese Bedeckung, die kratzt nicht mehr und juckt nicht, sondern hält warm und schön weich und schützt vor Regen. Aber dennoch denke ich, muss es echt schlimm für Adam und Eva gewesen sein, denn es muss nach Blut gerochen haben. Und ich weiß nicht, wie es sein muss, zu sehen, wenn du noch nie tot überhaupt damit in Berührung kamst. Ne? Für uns ist es alles so natürlich, so, aber wenn du auf einmal zusiehst, wie was leidet und ein Leben ausgelöscht wird, damit du dann einen Segen bekommst, so ein, ich glaube, das hat tief gebrannt und hat Adam und Eva bestimmt zum Nachdenken gebracht. Ne? Und so ist es mit Christus. Gott selber kam und hat, musste uns bekleiden. Wir konnten das nicht. Er hat alle Gebote und Gesetze den Menschen gegeben, aber damit es den Menschen dient. Damit es uns überführt und uns zeigt, so, dass wir nicht gerecht sein können. Dass wir nicht der gute Teil in der Welt sind. Und so können wir dankbar sein, denn Gott kam ein zweites Mal und hat uns bekleidet. Nachdem wir eine neue Schöpfung wurden. So wie es im Hebräerbrief steht, der erste Adam war unter Gesetz, der zweite Adam aber ist Jesus Christus. Und aus ihm heraus sind wir neu geboren und eine neue Schöpfung. Bekleidet mit seiner Gerechtigkeit. So, weißt du, genießt das. Gerade jetzt ist eine Zeit, wo wir so schnell richten können und richten tun und wo wir so schnell meckern und unzufrieden sein können, so wo wir unserem Rechten, wo wir sehen oder das Gefühl haben könnten, so dass unsere Freiheit, unsere Rechte uns weggenommen werden oder was auch immer, so die Menschen gerade zur Angst oder zum Zorn bringt. So ein, aber wir sollen selig sein. So, wir können zu Christus kommen und sagen, aber ich bin bekleidet mit deiner Gerechtigkeit. Ich bin in deiner Hand. So ein, all das hier wird vergehen und du wirst das Neue machen, aber ich werde bei dir sein. Ist ein Gott, der wieder bei den Menschen ist. Und nicht nur das, der sogar in unseren Herzen wohnt. So, weißt du, Jesus hat uns mehr geschenkt als der Schöpfer Jahwe, Adam und Eva. So, sie haben ein wundervolles Zuhause bekommen. So, und einen Segen und einen Besuch Gottes, wo er mit ihnen redet. Sie kannten seine Stimme, aber wir haben viel mehr als das. Obwohl unser Umfeld nicht so schön ist, so, und obwohl wir durch die Dunkelheit und durch Täler auch mal müssen, wo wir auch mit dem Tod in Kontakt kommen, so, wir haben einen Gott, der jetzt in uns wohnt. So, wir sind selber das Haus geworden. Wir sind selber der Garten geworden. Und er ist der Gärtner, der durchgeht. Bäume gepflanzt an Wasserbächen. So ein nicht endendes Grün. Ja. Weißt du, wenn du so guckst in deinen Alltag, so, dann vergiss nicht, so, dass Gott dich, dass Gott mittendrin ist, so, und dass du gepflegt bist. Dass du gerecht bist und dass du allen Grund hast zu danken, selbst wenn der Fluch noch deutlich zu spüren ist. Und so schickte Gott ihn aus dem Garten Eden, ab nach Eden, da wo die Dornen und Disteln sind. Der Schmerz und die Krankheit und der Tod, so, die Ungerechtigkeit und das Böse. Weißt du, freu dich drauf, denn du bist unterwegs und egal was passiert, so, ich bin so dankbar, dass Gott einen neuen Garten macht. Neues Eden, das neue Jerusalem, was denn kommt. Von Ewigkeit zu Ewigkeit. Eine neue Erde, einen neuen Himmel. Da, wo kein Versucher da ist und da, wo wir einfach nur leben können und zufrieden sind. Aber dennoch ist es wichtig, nicht zu vergessen, dass in uns liegt, Zeugnis zu geben von Gottes Wahrheit, so ein Zeugnis zu bleiben, so, dass wir das Licht sind. Ja. Es nützt nicht, dass ich bete, dass Gott dir das Herz offen macht, damit du dir jemanden dienst. Ich muss beten, dass Gott mir das Herz aufmacht, dass ich mich bewege zu denjenigen. Ja. So. Vater, und es tut mir leid, dass wir so unbußfertig waren und oft auch sind es. Ich dir oft Schuld auch schneller bei irgendjemand anderes finde als bei mir. Ich danke dir, dass du uns bekleidest mit einer Kleidung, die die wirklich unsere Schuld bedeckt und uns ein gutes Gefühl gibt. Ein reines Gewissen. Ich denke, dass du uns am Anfang der Schöpfung schon gesagt hast, dass du uns retten wirst. Und dass du einen Plan hast. Und dass du uns nicht ewig im Tod lässt, sondern dass du uns ewiges Leben schenken wirst. Christus, du bist unser Leben geworden und ich bitte dich, dass du uns die Türen aufmachst zu den Menschen, dass wir Leben schenken können. Dass du uns hilfst, bei uns selbst anzufangen. Uns hilfst, bei unserem Nächsten weiterzumachen. Dass wir dann so viel haben, dass es an alle anderen geht, die wir nicht kennen oder nicht mögen. Ich danke, dass du den Fluch durchbrochen hast. Dass diese Schlange besiegt ist. Herr, bitte gib uns, mach uns die Augen auf und gib du uns Erkenntnis, was gerecht ist und was ungerecht, was eine gute Entscheidung ist und was keine gute Entscheidung ist. Ja, ich brauche dich da, dass du redest und mir die Augen öffnest in meinem kleinen Alltag, in meinen Situationen, weil ich es oft überhaupt nicht verstehe. Ich danke dir aber, dass du versprochen hast, Weisheit zu geben, wer von Weisheit verlangt. Und so bitte komm du und bewahre uns vor Versuchung, denn wir wissen, wir fallen. Ja, danke, dass du die Anfechtung nicht zu groß machst, sondern bemessen, so dass wir es tragen können. Ja, und für die, die zerbrochen gerade sind, bitte komm in deiner Barmherzigkeit, in deine Gnade und zeig ihnen, welche Last sie gar nicht tragen müssen jetzt. Hilf ihnen da loszulassen. Denn deine Last ist nicht schwer. Ja, ich danke, dass du vorangehst. Aber auch im gleichen Gespann bist. Dass du mit mir ziehst und jeden Schritt gehst. Ja, bitte gib uns Liebe für unsere Arbeit und für die Menschen da drin. Und hilf uns, Ordnung zu halten. Und Ordnung zu machen. Amen.